Nordwestpassage.
Wir sind Konspirationisten, wie von nun an alle vernünftigen Menschen. In den vergangenen 2 Jahren, in denen man uns belogen hat und in denen wir uns informiert haben, haben wir den nötigen Abstand gewonnen, um zwischen wahr und falsch zu unterscheiden. Die lächerlichen Selbstbescheinigungen, die wir abliefern sollten, hatten in Wirklichkeit zum Ziel, unserer eigenen Einschließung zuzustimmen und uns zu unseren eigenen Kerkermeistern zu machen. Diejenigen, die sich das ausgedacht haben, gratulieren sich im Moment selbst dafür. So steht es geschrieben, in einer Streitschrift, welche Anfang 2022 unter dem Titel Konspirationistisches Manifest in Frankreich erschienen ist. Anonym, versteht sich. Doch schnell wurde es dem Umfeld des unsichtbaren Komitees zugeschrieben. Jenes mythenumwobene Komitee hinter den Büchern, der kommende Aufstand, an unsere Freunde und jetzt. Und auch wenn die Verbindung explizit verneint wird, so lassen sich bestimmte Gedankenstränge im Manifest sicherlich nicht leugnen. Wie dem auch sei. In Frankreich schaffte es auch dieses Buch wieder, was heutigen Schriftstücken zumeist vergönnt ist. Einen mittelprächtigen Skandal. Sowohl französische Presse als auch Polizei waren zuvörderst daran interessiert, die Urheberschaft zu klären, wozu mutmaßlich die Korrespondenzen des Verlegers überwacht wurden. Dieser gab jedoch lediglich zu Protokoll, dass es sich hierbei um ein Buch handelt, welches Geschichte schreiben wird, ganz einfach, weil es andere Perspektiven vorschlägt, um über das nachzudenken, was uns passiert. Unnötig zu erwähnen, dass auch er mit einigen Analysen nicht einverstanden ist. Das Schöne an solcherlei Texten ist häufig die engagierte Übersetzung Einzelner, ohne auf einen Verlag warten zu wollen. Und so wurde das Buch innerhalb weniger Monate nach Erscheinung ins Deutsche übersetzt und kann seitdem für schlanke 6 Euro unter konspiration@protonmail.com bestellt werden. Auch hierzulande gibt es erste Rezensionen zum Buch. Viele auch angenehm kritisch-solidarisch, wie es oftmals so schön heißt. Anders verhält es sich wiederum mit dem freien Austausch darum. In der letzten Folge diskutierte ich bereits mit der Gruppe Solidarität und Autonomie darüber, wie vermint immer noch die Diskussion über 2 Jahre Corona ist. Selbiges konnte bei einer Lesung zum Buch in Leipzig beobachtet werden. Im Vorfeld erhitzten plakatierte Zitate aus dem Buch die Gemüter und wurden innerhalb von 24 Stunden zerstört oder mit Schwurbelscheiß übermalt. Auch der Gang ins Virtuelle, um die Beweggründe zu erläutern, änderte nichts. Am Abend selbst blockierte eine größere Gruppe den anvisierten Raum. Auf Nachfrage, wer denn das Buch gelesen habe oder zumindest die Diskussion darum kennt, folgte beträchtliches Schweigen. Vielmehr sorgte man sich um ungemütliches Publikum im eigenen Safe Space und verwies auf Corona im Freundeskreis. Zu letzteren kann mittlerweile jeder eine Geschichte erzählen und es sagt nichts über stattfindende Maßnahmen, ob gesund oder krank, aus. Zum Publikum und wie sehr wir ins Gespräch kommen wollen, nun ja, es wird viel geklagt über marginalisierte Positionen, abgehobenes Verhalten, weltfremdes Auftreten. Wenn es dann schon an solchen Abenden scheitert, dann weiß man auch nicht mehr so recht. Ähnliches findet sich im Manifest, wenn es im Rückblick auf die Gelbwesten-Proteste heißt: Wir dürfen dieser Art des medienwirksamen und aktivistischen Drucks nicht nachgeben, der darin bestanden hat, einige faschistischen Gruppierungen in den ersten Gelbwesten-Demonstrationen zu isolieren, um all jene, die sich für den Aufstand entflammten, davon abzuhalten, sich ihm anzuschließen. Es gibt keinen Grund, den Kontakt zu scheuen, selbst auf die Gefahr hin, dass er mit Faustschlägen erfolgt und darin besteht, die genannten Gruppierungen in die Flucht zu schlagen. Schön wie ein unreiner Aufstand stand als Graffiti auf dem Champs-Élysées am Samstag, den 24. November 2018. Reinheitspredigten waren schon immer das Kennzeichen korrupter Granden. Alle Syndikate des schlechten historischen Gewissens, die ihr militantes Ansehen daraus ziehen, dass sie im Namen der Unterdrückten sprechen, die sie schon lange nicht mehr sind und die den Hebel am christlichen Schuldgefühl ansetzen, das in jedem Linken schlummert, sind unter die Ordnungshüter zu zählen. Im Übrigen ziehen sie daraus erheblichen symbolischen Profit. Die Freude an der Konspiration ist die Freude an der Begegnung, an der Entdeckung von Brüdern und Schwestern, selbst da, wo man es am wenigsten erwartet hätte. Die gesellschaftlichen Kategorien haben keine Wirklichkeit. Zum Glück konnte die Veranstaltung anderswo stattfinden und das Ereignis sorgte zumindest für zusätzlichen Gesprächsstoff. Im folgenden Gespräch kommt einer der Übersetzer zu Wort. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Karl. Wir wollen ja heute mal über das konspirationistische Manifest sprechen. Du bist ja einer von den Leuten, die das mit übersetzt haben. Und das Buch ist ja jetzt schon vor geraumer Zeit in Frankreich erschienen, jetzt eben relativ kürzlich ins Deutsche übersetzt worden. Und ja, vielleicht zu Beginn, vielleicht kannst du da erstmal so ein Stück weit erzählen, vielleicht zum Entstehungsprozess einerseits in Frankreich, wie da vielleicht sich auch die Rezeption gestaltet hat, als aber auch, was war die Motivation bei euch, sich irgendwie mit dem Werk auseinanderzusetzen und das zu übersetzen. Und vielleicht kann man auch da nochmal ein bisschen darauf eingehen, es gab ja auch eine kleine Rezeption in Deutschland mittlerweile dazu, vielleicht kann man auch dazu was sagen. Genau, vielleicht erstmal so ein bisschen zum groben Rahmen zum Werk, zum Entstehungsprozess.
Also wie das Buch in Frankreich entstanden ist, kann ich dir leider überhaupt nicht sagen. Das war im Prinzip einfach da. Wir ahnen vom Stil, dass es in irgendeiner Weise ein Folgebuch ist von dem kommenden Aufstand damals. Allerdings hat sich das unsichtbare Komitee dann sofort zu Wort gemeldet und authentisch, muss ich auch sagen, gesagt, dass sie damit nichts zu tun haben. Und ich glaube, die haben sich als Kreis auch erstmal eher zerstritten, wenn ich es richtig mitbekommen habe, oder die schreiben gar nicht mehr. Das Buch ist anonym veröffentlicht worden in Frankreich. Von der Tradition, sage ich mal, würde ich das in diesem vom Komitee Invisible immer noch einordnen, aber es ist im Prinzip eben ein neues Buch. Wie das in Frankreich aufgegriffen worden ist, weiß ich leider auch nicht. Habe ich nichts mitbekommen von. Wir haben es hier in Deutschland bekommen, weil als es dann auf Französisch im Internet war, als PDF, haben sofort einige Leute ein paar Kapitel übersetzt. Dunzi Bingfa. Sind zwei Kapitel erschienen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, und auch ein paar Genossen, eher anarchistische Genossen von den Freien Linken, haben ein anderes Kapitel übersetzt. Und dann wurden wir darauf erstmal aufmerksam. Und wir ist dann an sich irgendwie konstituierender Kreis, haben wir auch schon früher manchmal gemacht, von circa einem Dutzend Übersetzerinnen, die dann das Buch übersetzt haben, mehrschichtig mit Überarbeitung. Genau so kam es dazu. Gut, es ist dann auch ein Druck vorhanden. Du sprichst die Rezensionen in Deutschland an. Das ist bei diesem Buch ein bisschen typisch. Wenn du es rezensierst, hast du schon verloren. Das Buch sagt im Vorwort eigentlich selbst, dass es Munition liefern will für die gegenwärtige Auseinandersetzung. Im Prinzip soll es ein Stück revolutionäre Literatur sein. Wenn du jetzt anfängst, darüber zu reden, was ist gut und was ist schlecht, dann bist du immer schon in der Zuschauerrolle, die von dem Buch eigentlich abgelehnt wird. Deswegen sind diese ganzen Rezensionen so gut sie sind, weil sie nämlich ein bisschen Werbung für das Buch gemacht haben, dass Leute das auch bestellen, denke ich eigentlich im Ganzen gar nicht so wahnsinnig gut geeignet gewesen. Das Einzige, was ich nett fand, das war aber mündlich, ist, als Tove Säuland einen Vortrag gehalten hat, hat sie einfach dreimal irgendwelche Gedanken aus dem Buch aufgenommen und hat sie aber dann sozusagen unkommentiert als gute Gedanken, die in ihrem Vortrag sich einfügen, dann irgendwie stehen gelassen. Das schien mir fast die bessere Weise zu sein, mit so einem Buch umzugehen.
Okay.
Dann, genau, dann lass mal in das Buch direkt reingehen. Das ist natürlich jetzt ein großer Brocken, wo natürlich ganz viele Themen irgendwie berührt werden. Ich würde jetzt gleich zu Beginn vielleicht mal kurz darauf eingehen, was mir auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben ist oder wo ich auch so ein Stück weit fragend hinterlassen wurde. Es geht ja relativ viel auch darum, wie der Blick auf Wissenschaft stattfindet, gerade eben so auf Naturwissenschaften und es gibt dann aber auch einen ganzen Part, das macht ja fast den ganzen mittleren Teil aus, mit einer Auseinandersetzung von Sozialwissenschaften und die Rolle von Sozialwissenschaften für Regierungen, für was das mit Gesellschaften macht und genau, gibt es natürlich dann Dutzende Personen, Studien etc. Ich hatte mich ein bisschen gefragt bei der Sache, es gibt, glaube ich, relativ zu Beginn, wo es dann eher so eine Auseinandersetzung mit Gesundheitspolitik geht oder habe ich so rausgelesen, Naturwissenschaften im Allgemeinen, dass da so ein bisschen diese These aufploppte, die man ja öfter mal hört, ja, auch das ist ein Schlachtfeld unterschiedlichster Meinungen und da gab es so sinngemäß einen Satz irgendwie, wo viele Interessen sind, gibt es keine objektive Wahrheit und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als es dann später zu diesen Sozialwissenschaften geht, wird dann dort so ein größerer Augenmerk drauf gelegt, also dass aus diesen Sozialwissenschaften resultierend wird dem zumindest beigemessen, ein viel größeres Gewicht, was das halt mit Gesellschaft macht. Und die greifen ja auch ganz viel auf den Kalten Krieg zurück. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du mich da auch korrigieren. Ich fand das immer so ein bisschen fragwürdig, warum bei so anderen Wissenschaftsdisziplinen hatte ich den Eindruck, da ist so dieses, ja, es gibt irgendwie so alle Seiten, man muss irgendwie auch alle beiden Seiten irgendwie anhören und das irgendwie eben als so einen ewigen Schlagabtausch irgendwie begreifen und sich da vielleicht gar nicht immer so klar positionieren. Und bei den Sozialwissenschaften las ich das häufig so als, es gibt die Studie, es gibt die Person und die ist mit denen verknüpft und die ist mit denen verknüpft und dadurch lässt sich halt auf jeden Fall eins zu eins ableiten, warum jetzt die Regierung oder der Staat eben so und so gehandelt hat. Also würdest du sagen, dass da so eine Höhergewichtung innerhalb der wissenschaftlichen Disziplinen stattfindet bei dem Buch oder kann man das nicht so sagen?
Du stellst Fragen. Also ich würde vielleicht ganz erstmal einleiten, was das Buch vielleicht andersweise überhaupt zum Inhalt hat. Es ist im Prinzip nach dieser sogenannten Corona-Pandemie geschrieben. Darauf nimmt es auch Bezug. Nimmt das im Prinzip als Bruch wahr, auch als politischen Bruch, geplanten Bruch, weniger als jetzt irgendeine Art biologische Katastrophe oder Krankheitskatastrophe. Und diesen Bruch, den sie für sehr stark halten und auch einigermaßen, wie sagt man, mit starken Worten beschreiben, was damals eigentlich passiert ist, als wir alle eingesperrt worden sind und so weiter und so fort. Da sind sie ungefähr das Gegenteil von den deutschen Linken, muss man sich auch vorstellen. Sie finden das nämlich tatsächlich als repressiv und dass man sich dagegen auflehnen muss. Wundern sich aber auch, dass in Frankreich die Linken insbesondere auch ein bisschen wie hier waren, also dass dieser ganze rebellische Geist über Nacht auch vergessen war. Darum geht es ja auch. Das ist im Prinzip, wovon sie ausgehen, also eine, wie sie glauben, fundamental neue Situation der Herrschaft und auch ein frontaler Angriff der Herrschaft auf uns, im Grunde weltweit in ihrer Fantasie. Vor dem Hintergrund dann versuchen sie ein bisschen in die Geschichte zu gehen, phänomenologisch, die Sozialwissenschaften genauso zu besprechen, wie irgendwelche CIA-Geschichten oder sowas, also im Prinzip ist es dann ein sehr breit aufgestelltes Architekturkomfort. Müsste man mal ins Inhaltsverzeichnis nochmal reingucken. Aber es gibt eine ganze Menge Aspekte, die sie dann eher aus dem Kalten Krieg herleiten, weil sie sozusagen das, was sie jetzt für neu halten, trotzdem nicht einfach als ganz neu und Bruch und früher war alles Zucker oder sowas, sondern das ist im Prinzip natürlich angelegt in der Vergangenheit und so schaffen sie es einigermaßen, vielleicht den Bogen wieder zu schließen, den Bruch zu erklären, als Bruch stehen zu lassen, aber durchaus ein bisschen in der Geschichte zu verorten, nämlich insbesondere eben auf den Kalten Krieg, was natürlich immerhin jetzt ganz lustig ist, wo wir so eine Art neuen Kalten Krieg anfangen, aber das war damals ja noch nicht mal das vielleicht zuerst. Die Frage mit der Soziologie, die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, die vorkommen, sind insbesondere auch Soziologie, aber ist natürlich auch Biologie, ist jetzt kein Biologiebuch an sich, aber im Prinzip haben sie eh die Meinung, dass die Wissenschaft auch im Dienst der Herrschenden steht. Ist, glaube ich, wurscht, ob das Biologie und Soziologie ist. Ich hätte jetzt eher gedacht, okay, bei der Soziologie ist das eigentlich eh klar. Gibt sozusagen eine Herrschaftssoziologie im weiteren Sinne. Bei der Biologie ist es vielleicht überraschender für viele oder umstrittener eher so, weil man da ist man gewohnt, vor allem jetzt hat man das ja immer wieder, dass man der Wissenschaft folgen soll. Und sie weisen doch sehr stark darauf an, dass sämtliche wissenschaftlichen Axiome auch in der Biologie immer schon umstritten waren und dass dieser neue Kultus der Wissenschaft im Grunde halt eine Propaganda-Offensive für die Autorität ist und nicht dem dient, dass man da irgendwas Besonderes rauskriegt, was jetzt vielleicht die Wirklichkeit wäre, was ist ein Virus und so weiter und so fort. Aber zur Soziologie musst du vielleicht nochmal nachfragen.
Ja, also vielleicht habe ich es auch ein Stück weit falsch gelesen, aber es schien mir halt am Anfang so, dass, ja, wie ich schon ausdrückte, dass halt eben, oder anders ausgedrückt, ich persönlich muss ja sagen, mir würde es jetzt vielleicht schwer fallen, dann immer aus einzelnen Studien, Experimenten etc. dann maßgeblich eine Regierungstechnik abzuleiten oder maßgeblich staatliches Agieren immer abzuleiten, weil da gibt es, glaube ich, auch ein ganzes Potpourri und das wird wahrscheinlich auch auf irgendeine Art und Weise halt irgendwie staatlich finanziert, gefördert etc. werden. Aber diese ganzen Verbindungslinien, die dann gezogen werden und wie sehr sich das dann halt wirklich so stark dann auf Gesellschaft halt niederschlägt, das wage ich bei manchen Dingen auf jeden Fall bezweifeln. Aber da muss man vielleicht auch gar nicht so mega nachbohren. Ich hatte auch so den, ja.
Doch, da kann man ja schon was sagen. Also klar, wenn jetzt diese Experimente, Sie besprechen solche Experimente wie Ash, dass man irgendwelche drei Linien hat und wenn die ganzen Leute, die beim Experiment mitmachen, jeweils die falsche Antwort geben, ist irgendwann der, mit dem experimentiert wird, bereit zu, sagen wir mal, 70% der Fällen, dass er dann auch mitlügt. Das sind schon klassische Experimente der Soziologie. Also es kann diese und jene Studie geben, weiß ich nicht genau, aber solche Experimente, dass die von der Herrschertechnik auch angewandt werden, halte ich für evident. Also das können analoge Studien sein, das ist egal. Man kann auch andere Autoritätsstudien bringen. Und dass sie davon reden, denke ich, ist sehr wichtig, um gerade diese ganze Covid-Propaganda gut zu verstehen. Haben sie halt ein paar Standard-Experimente der Sozialpsychologie gezeigt, die man dann aber auch wunderbar anwenden kann. Eher primitiv, wenn man so will. Also das klingt immer so wie ganz teuflische Manipulation, aber die wollen eigentlich eher darauf, dass diese Manipulation höchst plump ist. Und im Prinzip dürfen wir uns das halt nicht gefallen lassen. Aber dass sie uns sehr plump manipulieren, ist, glaube ich, im Prinzip evident. Und dass das im Endeffekt auch aus der Soziologie ursprünglich kommt, denke ich, ist ganz richtig zusammengefasst. Was die allerdings nie machen, ist, dass sie jetzt sagen, wir haben 37 Namen gefunden und deren Querverbindung. Und jetzt haben wir hier das große Komplott aufgedeckt. Das ist dann immer eher exemplarisch gemeint. Du könntest auch noch 100.000 andere Namen finden, gefühlt. Und das gesamte Netz ist sozusagen dann die Konspiration, wie sie auch sagen. Also eben nicht unbedingt Verschwörer, die sich unter einem ich sag mal, die ihre Köpfe zusammenstecken und sich die Arme aufritzen und Blutsbrüderschaft machen, um dann irgendwie sich irgendwas auszudenken, was sie mit der Gesellschaft anfangen, so ein bisschen James Bond-mäßig oder sowas, sondern eher derselbe Arten, Konspiratio ist, dass sie denselben Arten teilen. Im Grunde, was so eine Art Klasseninteresse sein kann bei den Marxisten oder sowas, eigentlich sowas eher gemeint, dass sie im Prinzip einen Gleichklang haben, der aus ihrer Lebensform folgt. Und so stellt sich deren Konspiration dar, aber das ist sozusagen kein Pyramidensystem, wo eben dann meinetwegen das tolle Experiment, der Verankerungseffekt ist gefunden worden und seither haben alle Herrschenden der Welt immer wieder diesen Trick auf Lager. Das ist eher ein Beispiel für die Werbebranche dann auch, wie sie halt arbeitet. Ich glaube, da darf man sich, glaube ich, nicht in die Tasche lügen. Das funktioniert dann so, die wissen ganz genau, der Verankerungseffekt ist, was du den Leuten zeigst am Anfang, setzt sich unbewusst komplett fest, egal was Widersprechendes kommt. Wenn du ihnen Chinesen zeigst, die umfallen, glauben sie noch 2 Jahre später, im Grunde haben wir es mit einem Grippevirus zu tun, den man kriegt und dann fällt man einfach auf der Straße um. Das ist jetzt im Grunde eigentlich nie so wahr. Ändert nichts daran, dass in irgendeiner Form das mit dieser Pandemie dann verbunden bleibt bis zum Schluss und das sind, glaube ich, Sachen, die man wahrhaben muss. Das ist im Prinzip, wie Werbung funktioniert und wenn staatliche Werbung organisiert wird, bleibt es halt Werbung. Okay, du kannst es auch Propaganda nennen und darauf gehen sie viel ein.
Jetzt hast du ja auch schon die Themen angesprochen, die dann gerade eben hier in Deutschland und gerade von links natürlich dann immer sofort alle hochschrecken lassen, wenn dann eben von Konspirationen und Komplott und dergleichen gesprochen wird, aber du jetzt auch schon ja auf die Unterscheidung halt aufgemacht hast. Ich würde gerne mal trotzdem noch darauf eingehen, wie sich dann sozusagen die tatsächliche Opposition ja aufstellt gegen all diese Maßnahmenpolitik. Und ich meine, bei dem Buch wird immer mal in einigen Sätzen halt deutlich, der oder die da das geschrieben haben, müssen ja in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall involviert gewesen sein oder haben teilgenommen an den Protesten gegen den Pass Sanitaire in Frankreich. Versuchen dann auch immer mal so eine kleine Brücke zu den Gelbwesten-Protesten zu ziehen. Aber genau, da ist natürlich, würde ich jetzt mal behaupten, schon nochmal eine ganz andere Schärfe drinne gewesen. Oder die Maßnahmenpolitik hat sich ja schon auch nochmal anders gestaltet in Frankreich als in Deutschland. Nichtsdestotrotz würde mich ja interessieren, Opposition, wie man das in Deutschland kennt, halt Querdenken und Co. Ich weiß nicht, das ist jetzt eine ziemlich blöde Frage, wenn man nur der Übersetzer ist, aber würdest du halt sagen, mal in so einem Querschnitt von den Querdenkern und das, was sich da sozusagen in den 2 Jahren ja auch in Leipzig, in Deutschland so auf der Straße gesammelt hatte, ist das etwas, mit dem die sich anfreunden können oder würden die halt sagen, das ist jetzt halt zu sehr auch, hat das so einen bürgerlichen Charakter, den sie eigentlich zutiefst ablehnen? Ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen eine schwierige Frage, wenn man es selber nicht geschrieben hat, aber könntest du dazu vielleicht irgendwie was sagen?
Also über die deutsche Bewegung kann ich schon mal nicht viel sagen. Was sie dazu sagen, weiß ich jetzt auch nicht genau. Sie haben generell aber ein Verhältnis zur Bewegung, dass sie eher wie der Geier drüber schweben und nicht dem was abgewinnen oder Pro und Kontras verteilen und dann so eine Art Schulnote machen. Im Grunde glauben sie an so eine organische Subversion und wie die genau entsteht, steht auch nicht drin oder so. Es gibt auch kein Patentrezept. Im Grunde soll es auch eine Konspiration werden. Also wie die Herrschenden konspirieren, müssen wir konspirieren. Das ist im Grunde 2 Parteien gegeneinander. Wie sich unsere Partei konstituiert, ist ihnen schleierhaft. Aber klar, sie nehmen dann viele Beispiele von den Katalanen bis nach Hongkong, also im Grunde schon vor dieser ganzen Corona-Ausnahmezustandsgeschichte, was es so gab. Auch da kann man fragen, ja, was habt ihr jetzt eigentlich mit Hongkongesen oder Katalanen am Hut? Aber das ist eben nicht, ich würde es nicht so interpretieren, dass sie einfach sagen, ja, super, Katalanen sind toll und wir können unter all diesen Zielen stehen. So funktioniert im Grunde dieses Buch überhaupt nicht. Sie nehmen eher die Unruhe wahr und die Unruhe ist sozusagen das, wo überhaupt Entwicklung geschehen kann. Jetzt müssten wir im weiteren Sinne, wer auch immer wir sind, irgendwelche Leute, die konspirieren, vielleicht in irgendeiner Form versuchen, da mitzumischen, Kontakt aufzunehmen, vielleicht auch zu negieren, vielleicht eine ganz andere Richtung mal anzuschlagen oder sowas. Das wird dann sozusagen eher im Kampf selbst entschieden. Und sie sagen, dass sie im Grunde glauben, dass alle Aufstände unrein sind und dementsprechend alle Elemente in ihm enthalten sind. Und nur so funktioniert sozusagen der Aufstand, wie man dann damit umgeht, ob man bestimmte Fragen auch klärt oder sowas, bleibt ein bisschen offen, aber wo sie sehr dagegen sind, ist zum Beispiel von vornherein reinzugehen und zu sagen, wir haben hier so eine Art reine Lehre und dann gehen wir in die gelben Westen oder sowas, da gehen sie sogar explizit drauf ein. In einem widersprüchlichen Satz, der gar nicht so schlecht war, ich könnte ihn vorlesen, aber ich sage immer aus dem Kopf, dass sie sagen, es war falsch, sich der staatlichen Propaganda anzuschließen, bestimmte Nazi-Gruppen aus den Gelbwesten auszuschließen und zu verprügeln im weiteren Sinne. Das ist so eine Geschichte, weiß ich nicht, was da genau passiert ist in Frankreich, aber ich kenne das aus Deutschland, dass alle Linken immer ganz glücklich sind, dass sozusagen diese Nazis da ausgeschlossen worden wären und danach wären die Gelbwesten endlich eine Bewegung gewesen, wo jetzt auch die Linken mal mitmischen können. Sie meinen aber, dass es im Prinzip ein staatliches Diktat war, was man auf der Straße mit solchen Elementen macht, ob man sich boxt. Im Grunde muss man ja für was anderes stehen vielleicht, das ist damit gar nicht gesagt. Also es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, juhu, da sind die Nazis, hier sind wir, die Faschos sind da eher in Frankreich. Also machen wir mal zusammen Demo, aber irgendwie haben sie ein Misstrauen gegen dieses Rituelle, die Reinheit erstmal herzustellen und nur wenn sozusagen die Demo schon mal rein ist, für sich irgendeine politische Ideologie verfolgt, meistens ja negativ bestimmt, dass sie bestimmte Dinge nicht machen, weil auf dem positiven Aspekt kann sich ja kein Kommunist in Deutschland oder Frankreich einigen, dann wäre die Demo gut. Die sagen, dass in diesem Reinigungsprozess, der durchaus stattgefunden hat, in Wirklichkeit sämtliche Elemente des Volks, die vielleicht zum ersten Mal auf der Straße waren, sofort gemerkt haben, dass es jetzt eigentlich doch eine repressive Angelegenheit ist, wo man nicht mehr denken darf. Und dann sind sie auch weggeblieben, sodass im Prinzip eigentlich die ganze Sache abgebrochen worden ist von den Linken. Das ist ein bisschen die Metaphysik, die sie bei den Gelbwesten haben. Finde ich nicht mal uninteressant. Also kommt mir bei den Linken tatsächlich oft auch so vor, dass sie immer erstmal reinen Tisch machen müssen, bevor sie meinen, irgendwas tun zu können. Und dann ist aber eigentlich alles, was einen Aufstand ein bisschen lebendig macht, auch mit weg. Das fällt mir eigentlich erstmal ein. Also vielleicht nochmal zusammenfassend. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist dann eine ganz andere, vielleicht auch in Frankreich typischere Sichtweise. Diese Bewegungen auf der Straße sind erstmal da. Und was man damit anfängt oder nicht, okay, kann dann jeder überlegen. Ist auch schwierig, irgendwie mitzumachen meistens, gerade wenn eine Bewegung schon da ist. Aber sie haben halt nicht so dieses äußerliche Urteilen. Das haben sie tatsächlich selten. Das fällt mir auf.
Naja, finde ich auf jeden Fall eine schwierige These. Also ich finde es, ich weiß ja nicht, ob man dann so ein Stück weit auch in so ein Raster verfällt, dass halt grundsätzlich, wenn auf Staatswegen dann eine Bewegung halt diskreditiert wird, dass man das halt darin mehr oder weniger dann immer das Gute, das Diffuse, das Unreine irgendwie erkannt wird. Und ich fand das eigentlich eben schon eben auch von den Gelbwesten ja imponierend, dass man halt schon allein aufgrund der ganzen Randale sich ja ein Front National ist zum Beispiel sich schon relativ schwer getan hatte, da irgendwie ein Stück weit Solidarität zu zeigen, aber dann doch auch ein Stück weit abgeschreckt war von den ganzen Aktionsformen, die da irgendwie gefahren wurden. Und da höre ich mich jetzt wahrscheinlich an wie so ein typisch organisierter Linker, aber ich denke halt, in irgendeiner Art und Weise muss es ja auch schon Zielsetzungen halt geben. Ich finde es auch nie ganz dramatisch, wenn man sich mal dann doch die ein oder anderen Bilder ausmalt, wo die Reise mal hingehen soll. Und wenn man das dann halt entsprechend handfest austrägt, dann finde ich das ja eigentlich auch auf jeden Fall lobenswert. Also genau, ich weiß halt auch nicht, gerade eben jetzt so auf Deutschland gemünzt, jetzt gerade so auch auf Ostdeutschland gemünzt, wie sowas gestaltet werden kann, weil da halt eben wirklich da natürlich halt nochmal, ja, schon nochmal, glaube ich, ein anderer Schlag an politischer Ausrichtung halt irgendwie vorhanden ist. Aber kannst mich auch gerne korrigieren, wenn du das eher blödsinnig findest.
Ich habe jetzt erstmal versucht zu erklären, wie ich das verstehe, was sie schreiben. Auch das muss natürlich nicht stimmen. Es geht nicht mal gegen die Prügelei. Die sagen sogar, im Prinzip kann die Auseinandersetzung natürlich auch mit Fäusten geführt werden, wenn irgendwas passiert. Ich glaube, sie wollen, dass es erst zum Konflikt kommt und dann sozusagen eventuell auch die Emotionen hochspritzen, dass man nicht per se von vornherein sagt, okay, wir haben euch im Verdacht, ihr seid dies und das, ihr seid meinetwegen rechts oder sowas, was sagt man ja eigentlich dann summarisch und dann hängt damit irgendwas zusammen. Aber bevor das noch klar ist, werden plötzlich Leute gehauen. In Leipzig war das zum Beispiel ganz interessant. Das war irgendein Typ von Infrarot. Ich weiß jetzt leider überhaupt nicht, wer von Infrarot ist, aber ich bilde mir ein, die junge Welt oder die UZ zum Beispiel mag die auch manchmal. Sind wahrscheinlich ein bisschen pro-russische, irgendwie linke Podcast. Ich habe mir aber Sachen von denen angeschaut, die machen im Prinzip wirklich nur dies, dass sie diese Demos halbwegs dokumentieren. Fair. Der geht also auf die linken Demo, als hier im Leipzig Linke und Rechte zusammen gegen die Gaserhöhung demonstriert haben. Getrennt natürlich, schön von der Polizei vielleicht sogar, später mit Blockaden und so weiter, aber am selben Tag gab es hier immer einen Tag, 5. September war es, glaube ich, gewesen. Egal, dann waren also ein paar rote Gruppen, hatten eifrig Transpis gemalt, sehr schön, mit dem Projektorstil oder wie sie das machen, recht sauber und so. Und dann wollte Infrarot das abfilmen und plötzlich hat er, auf die Fresse ist jetzt übertrieben, aber er wurde angegriffen und vertrieben. Blöd ausgedrückt, niemand versteht das. Ich gucke mir das an. Die Antifa hat sich damit keinen Gefallen gemacht, wenn es antifaschistisch gewesen sein soll. Weil vielleicht hat er es verdient, er muss unbedingt bluten. Der Typ von Infrarot, er hat was Böses gemacht. Aber so bei einer Auseinandersetzung, wo niemand, der drumherum steht, auch nur auffällt, was jetzt eigentlich der Punkt gewesen wäre, das ist, glaube ich, sowas, was gemeint ist. Dann hast du eine abstrakte Reinheit hergestellt und keiner weiß ganz genau, warum du jetzt ausgerechnet diesen Journalisten von der Demo geprügelt hast. Hat mir auch da im Nachhinein nie jemand gesagt. Und dann denke ich, okay, so vergraut man tatsächlich die Leute. Also wenn jetzt da 50 Leute aus dem Volk mobilisiert worden wären, ich glaube auch bei den Linken haben sich einige angesprochen gefühlt, weil sie meinten, sie wollen nicht mit den Freien Sachsen oder was auf der anderen Seite war gehen, sondern wollten halt dann lieber mit Gregor Gysi gehen oder sowas. Weiß ich nicht, die Linken lieben lieber Gregor Gysi. Ist ja auch in Ordnung. Aber wenn die sich sowas angucken, die sind, weiß ich nicht, was sollen die denn damit anfangen? Also mal, das ist, glaube ich, eher was gemeint ist. Dass eher dann alle sofort merken, okay, bei euch Linken darf ich nicht atmen. Das ist auch ein Punkt, der, glaube ich, in diesem Manifest Konspirationist in irgendeiner Weise eine Rolle spielt, dass dieses Verbot überhaupt, dieses internalisierte Verbot überhaupt zu atmen, letztlich dann dadurch klar wird, weil was will man auf so einer Demo sein, wenn man sieht, dass da x-beliebige Leute rausgeschmissen werden, weil sie ein Transparent filmen, was sie dann im Internet zeigen wollen. Will man jetzt nicht, dass das Transparent zum Beispiel gezeigt wird, das ist dann für mich sehr nebelhaft. So ist das, glaube ich, gemeint. Wenn jetzt aber derselbe Typ irgendwann anfängt, irgendwelche nationalistischen blöden Zeugs zu erzählen oder sowas, dann wäre es vielleicht schon wieder viel angebrachter, auch irgendwann emotionaler zu werden. Man muss auch nicht immer prügeln, ne? Aber im Prinzip liebt es auch die militante Antifa vielleicht, dann kann sie ihn irgendwann natürlich rausschubsen. Also dann wäre es aber aus einem Konflikt heraus geschehen und man könnte im Prinzip danach auch den umstehenden Leuten sagen, hier guck, der hat dies und das gesagt, das und das gemacht. Dann wäre es ein bisschen rechtfertigbarer. Alles vor dem Hintergrund, dass ich den Typen von Infrarot nicht kenne, aber als ich es gesehen habe, hatte ich natürlich sofort Sympathie mit dem, der angegriffen wird, das muss ich ganz klar sagen. Und da mir niemand gesagt hat, was er Schlimmes gemacht hat, ist das so ein bisschen diese Reinheitsherstellung, die, glaube ich, gemeint ist beim Manifest-Konspirationist bei den Gelbwesten. Dass generell die französischen Verhältnisse auch anders sind als die deutschen, muss man auch dazu bedenken, wobei es denn nicht sagen kann, ob es auch nicht in Frankreich solche und solche Gegenden gibt. Und selbst in Ostdeutschland wird es solche und solche Leute geben, ich bin mir auch sicher, dass auch da eine Linke Gespräche führen müsste, vielleicht nicht mit den Nazi-Kadren, ne? Aber irgendwelche Kontakte müssten sie vielleicht schon auch mal wieder hinkriegen oder sie verliert. Also das kann man ja auch so sehen.
Ja, also, naja, kann mir vorstellen, es gibt ja gerade eben aus so einer Sphäre von Freie Sachsen etc. gibt es ja einige YouTube- und Telegram-Helden, die immer alles eifrig filmen. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, das Film, das findet ja teilweise eben nicht nur statt, weil man Interesse irgendwie am Gegenprotest zeigt, sondern das hat natürlich auch meistens ein Interesse, um halt irgendwie Leute halt irgendwie wahrscheinlich in einer anderen Situation auch mal wiederzuerkennen. Auch ein Akt der Provokation auf jeden Fall. Und gut, es ist jetzt wahrscheinlich, man muss das wahrscheinlich im konkreten Fall dann entscheiden, wie sehr man wahrscheinlich dann halt den Konflikt dann halt entsprechend für die Umstehenden halt irgendwie begründet. Und das ist wahrscheinlich auch ein sehr starkes Distinktionsbedürfnis innerhalb weiter Teile der Linken halt gibt, die wahrscheinlich auch eben dazu geführt hat, warum heutzutage ja eigentlich regelmäßig die Frage auffloppt, warum man mittlerweile so eine super marginalisierte Position hat. Und dann wird das halt heute gerne mal unter dem Thema Klassenkampf versus Identitätspolitik diskutiert oder ähnliches. Also die Diskussionen, die finden ja jetzt eben gerade statt, aber über allem steht ja auf jeden Fall, dass irgendwie, glaube ich, weite Teile auf jeden Fall anerkennen, dass man irgendwie nicht mehr so richtig einen Stich macht mit seinen Positionen und geschaut werden muss, woran es halt liegt. Und dann, ja, läuft es gerne mal auf Sprache, Habitus etc. hinaus, aber eben auch um inhaltliche Punkte. Ja, whatever. Ich würde trotzdem mal noch so zum Ende hin des Buchs ja auch interessieren, da und da finde ich, da liest man auch ein bisschen das unsichtbare Komitee halt raus. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Ich greife jetzt einfach mal das Kapitel auf, die Gesellschaft ist ein reaktionäres Konzept. Und so wie ich das mal lese, es ist ja so, ich weiß immer gar nicht, ob ich es richtig verstehe, aber es ist natürlich immer erstmal so interessant insofern, als dass man, glaube ich, mit dem Begriff Gesellschaft auch gerne mal so als Gegensatz zu Gemeinschaft oder in seiner perfiden Form Volksgemeinschaft immer so dieses diesen Zusammenhang aller atomisierten Individuen irgendwie begreift, so unter dem Deckmantel Gesellschaft, insofern ja auch ein Begriff ist, mit dem die Linke ja auch gerne hantieren geht. Jetzt ist natürlich interessant, wenn dann halt von der Warte aus das als ein reaktionäres Konzept begriffen wird. Für mich ja auch dadurch halt eigentlich auch ein Punkt, weswegen es wahrscheinlich halt für so kleinbürgerliche Vorstellungen, die es ja in großen Teilen von Querdenken und Co. Gibt, dem widerspricht. Aber könntest du da nochmal so ein bisschen auf dieses Konzept oder die Kritik daran irgendwie eingehen und ja, was da vielleicht auch für eine Ideengeschichte dahinter steht?
Also du bist immer bei Querdenken. Ne? Also im Buch geht es nicht um Querdenken. Das muss man sagen, das ist auch eine deutsche Bewegung, die auch ein falscher Begriff ist, um mal nebenbei zu gehen. Die Querdenkenstruktur war irgendeine Struktur. Ist gar nicht so leicht festzustellen, was die überhaupt für eine politische Ideologie hat. Kleinbürgerlich stimmt vielleicht sogar als klassische Klassenhintergrund oder sowas, aber die ganzen Demos hier von den Freien Sachsen sind zum Beispiel keine Querdenker-Demos, das darf man auch nicht vergessen. Was nicht unbedingt für die Querdenker spricht, aber die Freien Sachsen sind eine andere Formation. Sollte man manchmal vielleicht auch, doch das ist ein Medienbegriff, muss man immer ein bisschen aufpassen. Alle waren Querdenker, ich bin selbst Querdenker, sagen die Medien. Selbst war ich aber nie Querdenker oder sowas. Egal, die Gesellschaft ist ein reaktionäres Konzept, ja, okay. Das ist ein bisschen schwierig, das geht vielleicht in die implizite Philosophie, die in dem Buch auch drin ist, dass sie im Grunde sind sie Anarchisten, würde ich behaupten. Okay, vielleicht willst du darauf hinaus, damit sind sie verdächtig kleinbürgerlich und damit sozusagen ihrer Klassenlage auch so ähnlich wie die Querdenker. Das ist mir selbst ein bisschen fremd, aber ich mag trotzdem zugespitzte Darstellungen, deswegen kann ich das sozusagen trotzdem akzeptieren. Sie sagen im Endeffekt alles, wenn man von der Gesellschaft ausgeht, dann bist du immer der Vergesellschaftete. Also dann ist das Allgemeine die Priorität und der Einzelne wird nur noch subsumiert in das vorher bestehende Allgemeine und das ist sozusagen, was sie mit Gesellschaft verbinden. Und dementsprechend würden sie, wenn man sagen würde, wir wollen zum Beispiel die Produktionsmittel vergesellschaften, immer eh hören, okay, ihr wollt sie letztlich ja verstaatlichen. Irgendeine ominöse Gesellschaft soll sie jetzt kontrollieren und der Einzelne wird schon wieder mit Füßen dabei getreten. Das ist im Prinzip so eine Art sehr radikal, ist jetzt das falsche Wort, aber nennen wir es mal radikale Zuspitzung dieses Gegensatzes, was man so Allgemeines und Besonderes nennt, Einzelner und eben Kollektiv. Und da sind sie immer umgekehrt der Meinung, dass im Prinzip vom Einzelnen ausgegangen sein muss und dass wir sich sozusagen aus den Einzelnen erstmal bilden muss als reale Vereinigung und wirkliche Synthese der Individuen zu irgendetwas, was man dann meinetwegen, man braucht ja Worte, auch wieder Gesellschaft nennen könnte. Ne? Aber für sie ist sozusagen Gesellschaft immer das, was vor den Individuen besteht und danach die Individuen für sich einbezieht. Ob das jetzt einen Unterschied zwischen Gesellschaft und sowas wie Volksgemeinschaft gibt, ich habe den Eindruck, ich habe mit Franzosen geredet, jetzt mit den Leuten von dem Buch, weiß ich nicht, kenne ich nicht, aber die haben sich oft über uns Deutsche auch lustig gemacht und meinten, auf die Weise kriegen wir halt nie einen Aufstand hin. Wir haben immer Angst vor den Deutschen und so. Manchmal bemitleiden sie uns auch, weil sie auch die Deutschen nicht so mögen. Es gibt auch in Frankreich noch immer ein bisschen was gegen die Deutschen, aber irgendwie haben sie immer das Gefühl, wir sind so angeschnallt. Die stellen sich diese Fragen nicht und vielleicht muss man sie sich hier stellen, das ist ja eine andere Frage, aber deswegen, glaube ich, kann man jetzt solche Unterschiede zwischen Gesellschaft und Volksgemeinschaft, das wird da im Grunde nicht zugelassen. Beides wird eher, glaube ich, als dass das Allgemeine erstmal da gesetzt ist, die Gesellschaft schon existiert und dann werden wir in sie reingeboren. Das wird, glaube ich, eher gleich gesehen, ohne das unbedingt gleich zu machen. Also die unterscheiden auch manchmal zwischen den verschiedenen Formationen, aber es ist jeweils etwas, was wir ablehnen. Sie wollen eine freie Assoziation, aus der dann das entsteht, was man heute eben Gesellschaft nennt. Gibt es irgendwo auch sehr explizit, das Wir muss entstehen aus dem Einzelnen und darf den Einzelnen nicht vorhergehen.
Wo würdest denn du jetzt aber dann den Bruch ziehen? Es gab eine Rezension von Peter Nowak, ich weiß nicht ganz genau, wie er es ausgedrückt hat, aber er hat so ein bisschen dem Buch unterstellt, weil du das jetzt gerade mit diesem anarchistischen Hintergrund erzählt hast und diesen Blick aufs Wir, dass da halt, dass es da um so eine Art zugespitzten Liberalismus halt irgendwie sich handelt. Wo würdest du jetzt da den Bruch sehen, dass man es da jetzt nicht mit diesem bürgerlichen Begriff des Liberalismus zu tun hat, weil du ja auch eben diesen anarchistischen Background aufgezeigt hast, also könntest du da so die Punkte, die Linien zeichnen, wo das halt eben nicht hinhaut, wenn man da so einen Vergleich zieht?
Fällt mir schwer, muss ich sagen. Das Buch ist auch ein bisschen so geschrieben, dass man, ich habe den Eindruck, okay, ich bin sehr aufgewachsen, sage ich mal fast schon, oder seit ich politisch bin, bin ich der Meinung, die Produktionsverhältnisse müssen umgewälzt werden und die Produktionsmittel müssen im weiteren Sinne natürlich kollektiv angeeignet werden. Wegen mir auch in irgendeiner Weise demokratisch, was man so sagt von unten, mir ist es aber auch nicht mal so wichtig. Aber im Prinzip, klar, die einzelnen Individuen sollten sich zusammentun und irgendwie die Produktion und dann auch die Distribution der Waren und überhaupt ihr ganzes Leben so organisiert bekommen, dass sie dabei froh und glücklich sind nach Möglichkeit. Und wenn es nicht froh und glücklich ist, weil meinetwegen irgendwas, eine Naturkatastrophe kommt oder sowas, wenigstens, dass alles halbwegs zusammen gemacht wird. So bin ich aufgewachsen. Das im Kopf kann ich dieses ganze Buch lesen und habe das Gefühl, okay, das ist wie, als ob es als Voraussetzung des Lesens in deinem Kopf eigentlich schon sein muss. Und wenn du es nicht hast, wird dir dieses Buch nichts sagen. Ich kann mir aber vorstellen, wenn du es nicht hast, man müsste mal sehen. Ich bin sehr dafür, dass Götz Kubitschek das mal rezensiert vielleicht oder so. Vielleicht würde er das Buch total gut finden und er würde sozusagen mit seiner Idee genau in dieselben Zeilen auch was reinlesen können, dass es sozusagen auch ein Vor- wie Nachteil des Buchs ist, dass es sehr universell ist und im Grunde auch ein Kriegstaktikbuch ist. Und man es vielleicht von verschiedenen Seiten auch anwenden kann. Das kann ich dir aber nicht sagen, weil ich selbst habe eben diese Fantasie mit den Produktionsverhältnissen und den Produktionsmitteln, um es mal marxistisch zu sagen. Und ich habe beim ganzen Lesen dieses Buchs nie das Gefühl gehabt, dass das dem widerspricht. Für mich ist es dann am Schluss das. Wir müssen natürlich die Fabriken in irgendeiner Weise umorganisieren. Was sie halt sehr stark haben, ist eine Art Kritik an der kapitalistischen Technik, würde ich es mal nennen. So nennen sie das nicht unbedingt. Sie sagen dann vielleicht einfach nur Technik sogar. Also das ist, wo ich auch manchmal denke, okay, verwechselt nicht die reine Physis mit den Verhältnissen, in denen die Sachen hervorgebracht worden sind oder auch wirken. Aber da sind sie sozusagen relativ skeptisch. Dieser Aneignungsprozess der Industrie müsste auch eine Umwandlung unseres Austauschs mit der Natur sein, dass wir vielleicht anders damit umgehen. Weiß ich nicht, nachher haben sie solche Schlagseiten, dass sie es jetzt gar nicht so witzig finden, dass die Welt voneinander vollständig abhängig geworden ist und nur weil jetzt irgendwas in Russland passiert, meinetwegen, wenn man mal das so interpretiert, können wir jetzt hier nicht mehr heizen. Darüber haben sie sogar auch ganze Abschnitte, dass es ihnen seltsam erscheint, dass die Infrastruktur so gebaut ist, dass alle so voneinander abhängen, dass man im Prinzip gar nicht mehr ausscheren kann. Also dass das im Prinzip diese Vorherrschaft des Allgemeinen schon in der Infrastruktur im Grunde gesetzt ist. Also da sind sie vielleicht anders als Marxisten, dass sie im Grunde auch wollen, dass die ganze Maschinerie umgestaltet wird. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, weiß ich nicht. Darüber äußern sie sich jetzt auch nicht. Es ist keinem eigentlichen Sinne utopisches Buch, muss man auch sagen. Für mich ist es irgendwie klar, ich kann das als Marxist lesen, ich kann das die ganze Zeit mitdenken und ich habe das Gefühl, so ist ein gutes Buch geschrieben. Sie schreiben darüber gar nicht, aber im Grunde ist es die Voraussetzung des Buchs. Aber dazu müsste man mal die Autoren fragen, was sie eigentlich dazu denken. Vielleicht würden sie mir jetzt an die Kehle springen und sagen, das genau nicht. Das ist vielleicht auch so ein bisschen. Also ich denke insgesamt, das würde der deutschen Debatte auch unterlinken. Wir sind ja in einem linken Podcast. Vielleicht gut tun, wenn sie das nicht so enttabuieren würden. Ich habe das schon gemerkt, dass es im Grunde gut läuft, das Buch, sobald man es irgendwelchen Leuten gibt, auch Unbedarften, und alle freuen sich, weil alle eigentlich die letzten 2 Jahre gemerkt haben, okay, sie brauchen irgendwas, ist schiefgelaufen in ihrem Hirn. Sie haben sich da vielleicht viel zu sehr mitziehen lassen von einer riesigen staatlich inszenierten Propagandashow. Was man jetzt im Einzelnen auch immer davon denken mag, das ist im Prinzip ja nicht, gibt es ja keine eine Meinung oder sowas. Das Buch ist natürlich sehr stark, dass man es hier dann als Schwurbelbuch bezeichnen würde, weil sie im Prinzip solche Sätze sagen gleich zu Anfang, das ist die erste Pandemie, bei der man die Bevölkerung davon überzeugen musste, dass es sie überhaupt gibt. Also sie sind im Prinzip, würde man das hier jetzt, glaube ich, schon als Schwurbler abtun. Und das ist, glaube ich, der Wettbewerbsnachteil der deutschen Linken, dass sie das immer so wegächsen. Vielleicht deswegen auch mal insistieren darauf, dass man vielleicht nicht immer gleich zuschlägt, weil ich das Gefühl habe, okay, dieser Infrarot-Typ, ich habe das Gefühl, du irrst dich komplett. Der hat die Fotos nicht geschossen, um die zu denunzieren. Das ist das eine. Nebenbei macht die Antifa das auch. Also ich war jetzt schon mehrmals im Internet mit Namen sogar teilweise und Freunde von mir, weil sie das auch machen, um uns wiederzuerkennen. Das ist auch so ein bisschen Projektion, habe ich manchmal den Eindruck. Aber gut, das ist dieses Wegwischen von vornherein gar nicht haben wollen, ist in Deutschland bei den Linken halt sehr verbreitet. Und das ist typisch, muss ich sagen. Der unsichtbare Aufstand hat mal gesagt, das unsichtbare Kommentar hat mal gesagt, dass der Abstand zur Straße wird euch irgendwann auf die Füße fallen, und so kommt es mir manchmal vor. Also wenn ich das Buch normalen Leuten in die Hand gebe, dann können die damit irgendwas anfangen und das ist fast eine ganz nette Agitation. Bei den Linken wird es eigentlich im Prinzip erstmal gar nicht erst zur Kenntnis genommen, weil sie das nicht für nötig befinden. Aber die haben ja dieselben Probleme auch. Also es gibt bei den Linken sehr, 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 sehr viele Leute, die das gar nicht so sehen wie ihre massenlinke Meinung. Und da haben wir schon wieder das mit der Gesellschaft und sind jetzt halt die Linken die Gesellschaft. Plötzlich ist der Einzellinke völlig, ich sag mal, geknechtet. Er verhält sich auch so, aber er darf auch nicht. Ich habe das oft mitbekommen, dass die Linken behaupten, bei uns gibt es eigentlich Konsens, genau was dieses Covid angeht. Aber ich kenne ja die Leute auch aus deren Gruppen. Da gibt es immer Einzelne, die das Ganze überhaupt nicht so sehen und die überhaupt nicht mal sich wagen, den Mund aufzumachen. Das ist teilweise embarrassing. Man möchte gar nicht wissen, wie das in den ganzen Hausprojekten und WGs und so dann abgelaufen ist. Also da ist eine Repression des Allgemeinen, sage ich mal, metaphysisch der Linken, der Gesellschaft, deutlich zu spüren. Und ich denke, da muss irgendwie mal ein Riss rein, und dafür ist dieses Buch auch ganz gut. Das kann man nämlich bestellen und lesen, und im Prinzip, wer es entdeckt, dass man es gelesen hat oder sowas, ist dann vielleicht selbst schon verdächtig. Aber das scheint mir ganz nützlich zu sein, das auch mal bei den Linken zu verbreiten. Weil da kam es bisher am wenigsten an, muss man auch sagen. Der unsichtbare, wie heißt das, der kommende Aufstand kam ja noch so ganz gut an. Da war vielleicht noch nicht so eine strittige Situation, aber jetzt, wo es hart auf hart kommt, wo man wirklich stehen müsste, wo alle einfach weggerannt sind, Da wird sowas dann eigentlich eher ignoriert. Kann sich aber ändern, bin ich mir sicher. Es gibt die Opposition in der Linken. Davon will die Linke halt nur nichts wissen, weil sie eben vom Allgemeinbegriff ausdenkt und die Linke ist. Ich meine damit nicht die Partei, sondern diesen Szenesumpf. Ich denke, irgendwann muss es dann so weit kommen, dass die Oppositionellen sich auch mal wieder sammeln, und dann könnte dieses Buch vielleicht tatsächlich auch ein bisschen bewaffnen. Jedes kontroverse Buch hat sehr viele Wahrheiten, und dann kann man darüber diskutieren. Gerade weil es kontrovers ist, vielleicht weil es auch so überspitzt formuliert ist, dass man manchmal denkt, wow, okay, ich schreibe keinen einzigen Satz von diesem Buch. Aber am Schluss, ich habe schon Leute gesehen, die fanden es schlecht und haben es trotzdem in einem Zug von vorne bis hinten durchgelesen. Das ist ja auch ganz interessant, warum dann eigentlich, ne?